Willkommen zu Klartisch, dem Podcast von Lebensmittelklarheit.de. Auch heute schauen wir uns wieder die Marketingtricks der Lebensmittelwirtschaft ganz genau an. Das heißt, wir gehen den Dingen auf den Grund und nehmen Gesetze und Vorschriften unter die Lupe. Wo wird getrickst bei der Lebensmittelkennzeichnung? Wo besteht Täuschungspotenzial? Und wie müsste eine klare und verständliche Kennzeichnung auf Lebensmitteln eigentlich aussehen? Genau darum geht's hier in unserem Podcast. Mein Name ist Nicole Schöppler und ich gehöre zum Team von Lebensmittelklarheit. In dieser Podcast-Folge geht es um einen Trend, der immer mehr um sich zu greifen scheint und bei dem viele wahrscheinlich gar nicht unbedingt als erstes an Lebensmittel denken. Heute werden wir uns hier mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigen. Laut einer aktuellen Umfrage von Statista nehmen 3 von 4 Erwachsenen in Deutschland Nahrungsergänzungsmittel ein, obwohl die meisten eigentlich ganz gut mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt sind. Doch wenn Produkte zum Teil wahre Wunder für die Gesundheit versprechen und zum Beispiel als Immunbooster oder als Total Detox oder auch als Schlüssel zur Darmgesundheit beworben werden, naja, dann greifen doch viele zu diesen Mittelchen. Aber da stellt sich natürlich die Frage, was ist wirklich dran an diesen Gesundheitsversprechen? Ist das überhaupt erlaubt? Und was nimmt man da eigentlich zu sich? Genau darüber möchte ich heute mit Angela Clausen sprechen. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und Referentin für Lebensmittel im Gesundheitsmarkt in der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und eine echte Expertin in Sachen Nahrungsergänzungsmittel. Ich freue mich, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen, liebe Angela.
Ja, ich freue mich auch, dabei zu sein.
In den kommenden Minuten klären wir zusammen, warum sind Nahrungsergänzungsmittel etwas ganz anderes als Arzneimittel? Was kann alles drinstecken in Nahrungsergänzungsmitteln und warum kontrolliert das niemand? Und in unserer Rubrik Alles klar wollen wir die Frage klären, in welchem Lebensmittel das meiste Vitamin C steckt. Angela, Nahrungsergänzungsmittel sind hip. Sie stehen nicht nur in Apotheken, in Drogerien und in Supermärkten herum, sondern werden ja gerade im Internet und auf Social Media extrem beworben. Oft in Kombination mit super toll klingenden Versprechen. Was hältst du von diesem Trend?
Ziemlich wenig. Denn hier wird so getan, als ob diese Lebensmittel für alle nötig seien und nicht nur für bestimmte Personengruppen sinnvoll sind. Auf Social Media erfolgt das im Zusammenhang mit Leistungssteigerung und Selbstoptimierung, also geistiger Performance oder Verbesserung von körperlichen Defiziten. Das Regal im Supermarkt dagegen wirbt mit Haut, Haare, Nägel oder Wohlbefinden, Stärkung, aber auch mit Erkältung oder Muskeln, Gelenke, Rheuma.
Okay, da sind wir jetzt schon mittendrin im Thema. Doch bevor wir jetzt tiefer einsteigen, müssen wir wahrscheinlich erstmal klären, was Nahrungsergänzungsmittel überhaupt sind. Denn, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, sie gehören zu den Lebensmitteln und nicht etwa zu den Arzneimitteln, wie man ja vielleicht meinen könnte, richtig?
Ganz genau. Nahrungsergänzungsmittel dienen laut gesetzlicher Definition der Ergänzung der Ernährung und sind für gesunde Menschen gedacht. Arzneimittel dagegen sollen Krankheiten lindern, heilen oder verhüten. Aufgabe der Nahrungsergänzungsmittel ist es also, fehlende Bausteine im Essen zu ergänzen. Wenn jemand keine Milchprodukte isst, fehlt ihm möglicherweise Calcium oder Vitamin B12 bei Menschen, die vegan essen. Nahrungsergänzungsmittel können auch Eiweißbausteine oder Fettsäuren enthalten. Kritischer sehen wir Haifischknorpelpulver, gemahlene Krabbenschalen, also Chitosan, Melatonin oder auch Pflanzenstoffe wie Grünteeextrakt, Lavendel, Ginkgo oder Rosenwurz. Mir hat bis heute niemand erklären können, warum wir diese in unserer Ernährung brauchen sollten. Es sei denn, man projiziert Eigenschaften auf sie, die sie als Nahrungsergänzungsmittel aber gar nicht liefern können und dürfen. Tatsächlich suggeriert uns die Werbung, dass einfach jeder Nahrungsergänzungsmittel benötigt und es werden immer neue Zielgruppen definiert. Selbst Kleinkinder sind davon nicht mehr ausgenommen. So empfiehlt ein Influencer doch tatsächlich, fein zerkleinerte Vitaminbärchen ins Fläschchen oder in den Brei zu geben. Noch häufiger ist aber das eigentlich gar nicht zulässige Anpreisen von Nahrungsergänzungsmitteln als Hilfe bei bestimmten Erkrankungen wie Arthrose, Krebs, Diabetes oder Gedächtnisstörungen.
Weil Nahrungsergänzungsmittel eben gar nicht für Erkrankungen gedacht sind, sondern wie der Name schon sagt, zur Ergänzung der Nahrung bei gesunden Menschen. Das hast du ja gerade erklärt. Nun ist es ja aber oft gar nicht so leicht zu erkennen. Ist es jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel oder ein Arzneimittel? Die Aufmachung ist ja häufig wirklich sehr ähnlich, oder?
Ja, das stimmt. Schon die sogenannte Darreichungsform ist sehr ähnlich. Es gibt Tabletten, Kapseln, Trinkampullen, alle mit Angaben zur Tagesdosis. Das hat mit Lebensmitteln relativ wenig zu tun. Und die Regale im Supermarkt verwirren zusätzlich, denn da stehen Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel bunt durcheinander, oft noch gekrönt durch ein Schild, auf dem frei verkäufliche Arzneimittel steht. Erkennen kann man ein Nahrungsergänzungsmittel an der Pflichtangabe Nahrungsergänzungsmittel. Die steht allerdings oft nur in kleiner Schrift irgendwo auf der Verpackung. Leider ist eine deutliche Angabe auf der Schauseite nicht vorgeschrieben. Außerdem gibt es bei Nahrungsergänzungsmitteln eine Zutatenliste und ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Bei Arzneimitteln heißt es dagegen Zusammensetzung und zu verwenden bis. Der wichtigste Unterschied aber, im Gegensatz zu Arzneimitteln, werden Nahrungsergänzungsmittel vor dem Inverkehrbringen, also bevor sie in den Verkauf gelangen, nicht amtlich kontrolliert. Weder mit Blick auf die Sicherheit noch auf die angepriesene Wirkung. Da greift das Lebensmittelgesetz, wonach nur sichere Lebensmittel verkauft werden dürfen und der Hersteller dafür verantwortlich ist. Eine Kontrolle erfolgt, wenn überhaupt, oft erst Jahre später. Und was über das Internet verkauft wird, wird praktisch gar nicht kontrolliert. Es sei denn, der Verkäufer hat zufällig auch ein Ladengeschäft oder eine Produktionsstätte in Deutschland. Ob eine Kontrolle überhaupt erfolgt, ist davon abhängig, dass der Hersteller sein Produkt ordnungsgemäß angezeigt hat. Leider stellen wir bei Marktchecks immer wieder fest, dass das von Herstellern öfter versäumt wird.
Puh, das klingt für mich absolut erschreckend, so als könnte da so ziemlich alles drin sein, völlig ungeprüft. Aber da Nahrungsergänzungsmittel Lebensmittel sind, müssen die Inhaltsstoffe doch in einer Zutatenliste aufgeführt werden.
Ja, eine Zutatenliste wie bei allen anderen Lebensmitteln ist vorgeschrieben. Was aber fehlt, ist eine Liste mit Stoffen, die Nahrungsergänzungsmitteln überhaupt zugefügt werden dürfen. So werden immer mehr Arzneipflanzen verwendet. Das lässt Verbraucherinnen und Verbraucher an Naturheilkunde denken. Dabei dürfen gar keine pharmakologisch wirksamen Extrakte verwendet werden. Das ist den Arzneimitteln vorbehalten. Kurz gesagt, Ginkgo oder Lavendel in Nahrungsergänzungsmitteln ist etwas völlig anderes als Ginkgo oder Lavendel in Arzneimitteln. Also Definitionen, Herstellungsregeln, Qualität, für alles fehlen Vorgaben. Was auch fehlt, sind Regelungen zu den eingesetzten Mengen. Es gibt nämlich keine Vorgaben für Höchstmengen. Theoretisch darf jeder Hersteller so viele Vitamine und Mineralstoffe in seine Produkte packen, wie er möchte. Vorausgesetzt, das Produkt ist trotzdem sicher. Und hierüber gehen die Meinungen auseinander. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat Mengenvorschläge für den Einsatz solcher Mikronährstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln gemacht, für sichere Produkte ab einem Alter von 15 Jahren. An diese Vorschläge halten sich aber nur wenige Hersteller.
Okay, Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel sind also wirklich was völlig Verschiedenes. Und ich glaube, ich verstehe langsam, warum es so wichtig ist, dass man den Unterschied zwischen den beiden am besten sofort auf den ersten Blick erkennt.
Ja, und genau da haben wir eben ein Problem. Immer wieder hören wir von Verbraucherinnen und Verbrauchern, dass sie gedacht haben, ein Arzneimittel zu kaufen und natürlich eine Wirkung in Bezug auf Heilung oder Linderung erwartet haben. Aber das ist eben nicht Aufgabe von Nahrungsergänzungsmitteln. Viele denken auch, dass Nahrungsergänzungsmittel eine Art natürlicher Heilmittel sind. So wird ja auch gerne geworben. Vertrauen Sie den Kräften der Natur. Und wenn wir Ihnen dann sagen müssen, dass Nahrungsergänzungsmittel das gar nicht können, glauben manche gar, wir würden von der Pharmaindustrie bezahlt. Dabei sollte man immer im Hinterkopf haben, dass die größten Nahrungsergänzungsmittelhersteller gleichzeitig auch Pharmahersteller sind.
Die wissen also vermutlich ganz genau, was sie da tun. Ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema Dosierung kommen wollen. Auf Nahrungsergänzungsmitteln gibt es ja immer eine empfohlene tägliche Verzehrsmenge und den vorgeschriebenen Warnhinweis, dass man diese Menge nicht überschreiten darf. Aber viele nehmen ja nicht nur ein Nahrungsergänzungsmittel zu sich, also ein Produkt, sondern mehrere. Und die sind ja häufig auch aus verschiedenen Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen zusammengesetzt. Besteht denn dann eine Gefahr, dass ich bestimmte Substanzen überdosiere? Und wäre das dann problematisch?
Ja, die Gefahr besteht durchaus. Zu viel Vitamin D über längere Zeit kann Nierenschäden verursachen. Und bei manchen besonders empfindlichen Menschen können sehr große Mengen Vitamin C zu Blasen oder Nierensteinen führen. Manch ein Hersteller nimmt das auch ernst und schreibt zusätzlich einen entsprechenden Hinweis auf sein Produkt, zum Beispiel keine weiteren Vitamin D-haltigen Nahrungsergänzungsmittel verwenden. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat zum Beispiel vorgeschlagen, vor allem bei Zinkmengen über 3,5 Milligramm pro Tag einen ähnlichen Warnhinweis auf den Verpackungen anzubringen. Einige Hersteller tun das auch, aber es ist eben nicht verpflichtend. Besonders problematisch können zu hohe Dosierungen bei Mikronährstoffen sein, die der Körper nicht so ohne weiteres ausscheidet, sondern sammelt. Dazu gehören zum Beispiel die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K. Auch bei Mineralstoffen wie Calcium, bei Magnesium oder Selen liegen die Grenzen zwischen Gut und Böse oft eng beieinander. Das ist wirklich nur bei Nahrungsergänzungsmitteln ein Problem, nicht bei herkömmlichen Lebensmitteln. Auch wenn es da ein paar exotische Ausnahmen gibt, wie etwa Eisbärleber.
Eisbärleber, habe ich das richtig verstanden? Wer isst denn bitte schön Eisbärleber?
Naja, natürlich verzehren die Inuit auch gejagte Eisbären. Sie wissen aber, vermutlich aus leidvoller Erfahrung, dass die Leber der Eisbären giftig ist. Europäischen Polarforschern war das Anfang des 20. Jahrhunderts noch nicht bekannt. Tatsächlich treten beim Verzehr von der sehr Vitamin A-reichen Eisbärleber bzw. hoher Dosen von Vitamin A bei Menschen Vergiftungserscheinungen bis hin zu chronischen Haut- und Skelettveränderungen oder Leberzirrhose auf. Solche extremen Gehalte eigentlich wichtiger Nährstoffe gibt es aber in keinem anderen herkömmlichen Lebensmittel. Mit der Aufnahme mehrerer Nahrungsergänzungsmittel mit dem gleichen Nährstoff dagegen kann man das sehr wohl schaffen. Tatsächlich ist eine Vitamin A-Hypervitaminose, also eine chronische Vergiftung mit diesem Vitamin A, über Nahrungsergänzungsmittel bekannt. Was man also auf jeden Fall tun sollte, ist auf die Prozentangaben in der Nährwerttabelle zu achten. Die kann man bei mehreren Produkten gerne aufaddieren, also einfach mal alles zusammenrechnen. Dabei sollte man dann aber zusammen auf keinen Fall über 100% kommen. Und diese Werte gelten nur für Erwachsene. Kinder benötigen weniger. Manche Stoffe können sich übrigens auch gegenseitig in der Aufnahme blockieren. Wenn von einem zu viel da ist, wird vom anderen weniger aufgenommen. Es fehlen sozusagen Transportkapazitäten. Zum Beispiel blockiert Eisen die Aufnahme von Mangan. Und was man auch nicht vergessen darf, sowohl Vitamine und Mineralstoffe, vor allem aber auch Pflanzenstoffe, können Wechselwirkungen mit Medikamenten haben. Sie können deren Wirkung verringern, blockieren oder andersherum auch verstärken. Ein Hinweis: Bitte informieren Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt, wenn Sie Nahrungsergänzungsmittel verwenden, ist leider weder vorgeschrieben noch üblich.
Also wenn der Arzt oder die Ärztin fragt, welche Medikamente man einnimmt, dann sollte man unbedingt auch die Nahrungsergänzungsmittel nennen bzw. auch deren einzelne Bestandteile kennen. Sonst kann das fatale Folgen haben. Was mir bei Nahrungsergänzungsmitteln auch noch aufgefallen ist, obwohl sie ja Lebensmittel sind, gibt es oft keine Angabe zu den Nährwerten auf der Verpackung. Ich erfahre also gar nicht, wie viel Zucker einem Nahrungsergänzungsmittel beigefügt wurde. Eigentlich muss das doch bei verpackten Lebensmitteln verpflichtend angegeben werden.
Im Prinzip schon. Nahrungsergänzungsmittel sind davon allerdings ausgenommen. Die Hersteller dürfen solche Angaben aber freiwillig machen. Vorgeschrieben sind auf den Nahrungsergänzungsmitteln nur Mengenangaben zu den wesentlichen wertgebenden Inhaltsstoffen, also Vitaminen oder Pflanzenstoffen. Hier hilft dann nur ein Blick in die Zutatenliste. Aber gerade Pulver, die in Wasser aufgelöst werden sollen, enthalten häufig Maltodextrin oder Dextrose. Das sind zwei andere Namen für Zucker. Und wenn die in der Zutatenliste ganz vorne stehen, haben sie auch die höchsten Mengenanteile im Produkt. In dickflüssigen Nahrungsergänzungsmitteln findet man oft Saftkonzentrate oder verschiedene Sirupe. Auch das sind Zuckerquellen. Und so können mit einer Tagesdosis durchaus 15 Gramm Zucker zusammenkommen. Und das ist fast ein Drittel dessen, was man überhaupt nur an Zucker zu sich nehmen sollte.
Wir können also schon mal festhalten: Nahrungsergänzungsmittel sind weder zur Heilung von Krankheiten noch zur Linderung von Beschwerden gedacht. Und sie sind auch keine harmlosen Naturmittelchen. Bei einer Überdosierung von bestimmten Vitaminen oder Mineralstoffen kann das sogar richtig gefährlich werden. Aber was ist dran an all den toll klingenden Gesundheitsversprechen, die Nahrungsergänzungsmittel oft tragen? Die Antwort darauf gleich. Erstmal kommt jetzt unsere Rubrik Alles klar. Das heißt, wir wollen ein bisschen Rätsel raten und dabei hoffentlich auch schlauer werden.
So ist es, liebe Nicole. Und zwar möchte ich von dir wissen, was denkst du, welches der folgenden Lebensmittel enthält am meisten Vitamin C pro Portion? Sind es die Goji-Beeren, Rosenkohl, Erdbeeren oder Kartoffeln?
Okay, pro Portion, das heißt das, was man gewöhnlich davon zu sich nimmt. Ich denke jetzt mal, die Portion Kartoffeln ist dann sehr viel größer als die Portion Goji-Beeren, richtig?
Ja, genau. Es geht um die übliche Verzehrmenge. Die liegt bei den Goji-Beeren bei ca. 25 Gramm, bei Kartoffeln beim Achtfachen nämlich 200 Gramm. Erdbeeren und Rosenkohl liegen mit 125 Gramm bzw. 150 Gramm so dazwischen.
Okay, ich glaube, ich habe jetzt ein ganz gutes Bild im Kopf, wie die jeweiligen Portionen aussehen. Mal sehen. Also Vitamin C. Hättest du jetzt Orangen dabei gehabt in deiner Liste, dann hätte ich auf die getippt. Aber ich würde auf jeden Fall mal auf Obst wetten. Ich schwanke ein bisschen zwischen den Goji-Beeren und den Erdbeeren. Aber da die Goji-Beeren ja immer als das absolute Superfood angepriesen werden, tippe ich mal auf die.
Und da liegst du leider falsch. Goji-Beeren werden tatsächlich gerne als super Vitamin-C-Quelle beworben. Sie enthalten auch wirklich 48 Milligramm, aber eben pro 100 Gramm. Und durch die übliche Verzehrmenge von einer knappen Handvoll relativiert sich das. Die Portion liefert also etwa 12 Milligramm Vitamin C. Die Erdbeeren enthalten pro Portion etwas mehr als 70 Milligramm Vitamin C. Das ist 6-mal so viel wie die Portion Goji-Beeren. Und dann die Kartoffeln. Geschält und gekocht liefern sie pro Portion etwa 44 Milligramm Vitamin C, also auch viel mehr als die Portion Goji-Beeren. Aber der Gewinner ist der gegarte Rosenkohl. Eine Portion davon, also etwa 150 Gramm, liefert 114 Milligramm Vitamin C und damit mehr als die empfohlene Tagesmenge von 110 Milligramm für Männer bzw. 95 Milligramm für Frauen. Und das mit einem einzigen Lebensmittel.
Wow, dann ist also der Rosenkohl das wahre Superfood.
Ja, das kann man so sagen. Wann immer Pflanzen oder Früchte als Superfoods bezeichnet werden, entscheidend ist also nicht die Nährstoffmenge pro 100 Gramm, sondern pro Portion. So wird auch Spirulina gerne als Eiweißquelle beworben, aber bei einer Portion von 6 Gramm sind auch 60% Eiweiß eben nur 3,6 Gramm. Wird ein Lebensmittel, auch ein Nahrungsergänzungsmittel, als besonders vitamin- oder mineralstoffreich beworben? Muss man sich also immer die Frage nach der Portionsgröße oder der Tagesdosis stellen.
Interessant. Also ich würde sagen, wieder was gelernt. Jetzt müssen wir aber noch über ein ganz wichtiges Thema sprechen, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht. Und das sind die Gesundheitsversprechen, mit denen die Produkte ja oft beworben werden. Ganz besonders auffällig ist das im Internet. Da gibt's dann das Total Detox Pulver zu kaufen oder es wird ein Produkt als Patent fürs Immunsystem beworben. Es gibt die Women's Hair Vitamins, also die Haarvitamine für Frauen, als Fruchtgummibärchen für schöne Haare. Es gibt Hagebuttenpulver für Kollagenbildung und Knorpelfunktionen. Oder es gibt Brausetabletten, die beim Abnehmen helfen sollen. Und vieles, vieles mehr. Viele Hersteller bewerben ihre Nahrungsergänzungsmittel also mit gesundheitsbezogenen Angaben. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist es aber nicht leicht zu erkennen, was bedeuten all diese Aussagen überhaupt und vor allem stimmen die auch?
Ja, das ist alles gar nicht so einfach. Gesundheitsbezogene Aussagen auf Lebensmitteln dürfen nur gemacht werden, wenn sie auf EU-Ebene zugelassen wurden. Dazu müssen Hersteller ihre geplanten Werbeaussagen einreichen und entsprechende wissenschaftliche Studien vorlegen, die die Wirkung nachweisen. Die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, die EFSA, prüft die wissenschaftlichen Fakten. Hält sie diese für korrekt, erfasst die EU dann in einem Gesetz der Claims-Liste, unter welchen Bedingungen welche Aussage erlaubt ist. Beispielsweise darf bei einer Mindestmenge von 12 Milligramm Vitamin C pro Tagesdosis die Aussage verwendet werden, Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Knochen und für eine normale Knorpelfunktion bei. Ich darf dann aber nicht sagen, Vitamin C ist gut für die Gelenke. Grundsätzlich verboten sind alle krankheitsbezogenen Aussagen wie Vitamin C schützt vor Arthrose. Und bei den erwähnten Bärchen fürs schönere Haar oder gar gegen Haarausfall gehören diese Aussagen schon zu den überzogenen, nicht mehr erlaubten Aussagen. So tragen Zink oder Selen zwar zur Erhaltung normaler Haare bei, daraus darf man aber kein schönere Haare oder gar verstärkter Haarwuchs machen.
Denn das wäre ja dann wieder Übertreibung. Aber mal ehrlich, die erlaubte Aussage zur Erhaltung normaler Haare bietet ja auch nicht denselben Kaufanreiz, als wenn mir verstärkter Haarwuchs oder weniger Haarausfall versprochen werden. Was auch auffällt, sind immer diese total extravaganten oder exotischen Inhaltsstoffe, die als gesund beworben werden. Zum Beispiel Vitamine und Postbiotika als Patent fürs Immunsystem, Matcha als Schönheitsmittel. Oder so ein Superfood-Mix aus Spirulina, Lecithin, Inulin, Alfalfa, Acerola und so weiter als Detox-Pulver. Und weil das alles so exotisch und neu und irgendwie revolutionär klingt, kaufen die Leute das dann auch und sind bereit, ziemlich hohe Preise dafür zu bezahlen, um ihre Gesundheit dann total zeitgemäß irgendwie zu boostern. Wenn aber die Wirkung dieser exotischen oder neuen Inhaltsstoffe noch gar nicht wissenschaftlich geprüft bzw. bestätigt ist, dann dürften die doch eigentlich gar nicht mit diesen gesundheitsbezogenen Aussagen werben, oder?
Stimmt, dürften sie nicht. Deswegen bedienen sich die Hersteller eines Tricks. Sie nutzen nämlich einfach die erlaubten Aussagen zu anderen Stoffen. Nahrungsergänzungsmittel mit Glucosamin und Chondroitin dürfen nicht mit positiven Wirkungen auf die Gelenke beworben werden, weil eine solche Wirkung gegenüber der EFSA nicht nachgewiesen werden konnte. Jetzt wird weiterhin Glucosamin verwendet und steht auch in großen Buchstaben auf der Verpackung. Aber zusätzlich wird einfach Vitamin C oder Magnesium zugesetzt, weil es hier eben passende, erlaubte Claims zu Knochen oder Knorpeln gibt. Und so ist das dann auch mit dem Hagebuttenpulver für die Kollagenbildung. Auch für kleine Bakteriendrinks wird weiterhin mit Aussagen zum Immunsystem geworben. Erklärt wird das jetzt aber nicht mehr mit den zugesetzten probiotischen Bakterien, sondern mit dem im Prinzip willkürlich zugesetzten Vitamin B12, B6 oder Vitamin D. Alles Vitamine, die zu einer normalen Funktion des Immunsystems beitragen. Tatsächlich beziehen sich die meisten erlaubten Werbeaussagen auf Vitamine und Mineralstoffe, auch weil es dazu natürlich sehr viele wissenschaftliche Erkenntnisse gibt und sie dazu auch noch recht preiswerte Zutaten sind.
Das heißt, ich kaufe dann für wahrscheinlich viel Geld ein Produkt mit dem vermeintlich super tollen Inhaltsstoff, aber eigentlich ist der wirksame Bestandteil schnödes Vitamin C, mit dem ich ja im Normalfall auch noch gut versorgt bin, weil ich halt regelmäßig Obst oder Rosenkohl esse, wie ich jetzt gelernt habe. Das sind also gleich drei Probleme auf einmal. Erstens, ich werde getäuscht bzw. zumindest in die Irre geführt. Zweitens, die Produkte sind unverhältnismäßig teuer. Und drittens, gibt es bei mir eventuell auch noch eine Überdosierung von bestimmten Vitaminen oder Mineralstoffen. Zumindest, wenn ich die Nahrungsergänzungsmittel länger einnehme oder halt mehrere Nahrungsergänzungsmittel parallel einnehme. Und dadurch riskiere ich auch noch gesundheitliche Probleme, obwohl ich ja eigentlich genau das Gegenteil bewirken wollte.
Genau so ist es. Im Prinzip finden wir das bei fast allen Nahrungsergänzungsmitteln, bei denen Pflanzenstoffe oder auch Arzneistoffe genannt werden, also Ginkgo-Produkte oder solche mit Rosenwurz. Auch der Schutz fürs Immunsystem bei Bienenprodukten mit Gelée Royale oder Propolis lässt sich meist auf zugesetztes Vitamin C zurückführen. Und auch Produkte mit Coenzym Q10 nutzen den Tausendsasser Vitamin C, weil es dazu beiträgt, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Und so kommen dann ganz schön oft viele Produkte mit gleichen Nährstoffen zusammen, obwohl sie aus ganz unterschiedlichen Motivationen und Wirkversprechen heraus genutzt werden.
Okay, es wird also ziemlich viel getrickst, was die Wirkung der Inhaltsstoffe angeht. Aber was ist denn mit diesen Prüfsiegeln, die man manchmal auf Verpackungen findet? Manchmal steht ja drauf, dass der TÜV oder ein Institut das Produkt geprüft hat. Wäre das denn dann ein Hinweis, dass es vielleicht doch wirkt?
Nein. Die verschiedenen Prüfsiegel auf den Verpackungen geben immer nur Hinweise auf die Qualitätssicherung beim Herstellungsprozess. Sie sagen aber leider nichts zur Wirkung aus und sie sind auch kein Beleg für die Wirksamkeit. Genauso wenig wie die Nennung einer Arzneipflanze. Entscheidend ist nämlich der verwendete Extrakt dieser Pflanze und der darf bei Nahrungsergänzungsmitteln grundsätzlich keine arzneiliche Wirkung haben. Auch Begriffe wie natürlich helfen nicht weiter. Zum einen ist Natürlichkeit nicht gesetzlich definiert, zum anderen ist natürlich oder aus der Natur kein Beleg dafür, dass etwas ungefährlich ist.
Okay, das klingt doch alles ziemlich desillusionierend. Was würdest du denn generell empfehlen für Menschen, die trotzdem Nahrungsergänzungsmittel kaufen bzw. zu sich nehmen wollen? Wer braucht die denn eigentlich überhaupt?
Die erste Frage, die ich mir stellen sollte, ist, was soll das Nahrungsergänzungsmittel für mich tun? Gehöre ich vielleicht zu den Risikogruppen, für die das sinnvoll sein kann? Beispielsweise Schwangere, betagte Menschen, Veganerinnen und Veganer, Menschen mit bestimmten Lebensmittelunverträglichkeiten? Fehlende Bausteine im Essen zu ersetzen, macht ganz sicher Sinn. Auch wenn herkömmliche Lebensmittel wegen der größeren Vielfalt an Inhaltsstoffen immer die erste Wahl sein sollten. Produktwerbung, die mit Leistungssteigerung, egal ob nun körperlich oder geistig, mit Abnehmen oder dem Aussehen zu tun hat, sollte man ernsthaft hinterfragen. Dann stellt sich die Frage, woher das Produkt kommt und wo ich es einkaufe. Wichtig ist vor allem, wo der Hersteller sitzt. Das sollte zumindest in der EU sein. Wenn der Hersteller allerdings laut Impressum seinen Firmensitz außerhalb Deutschlands hat, sich die Internetseite aber nur an deutsche Verbraucherinnen und Verbraucher richtet und im eigenen Land gar nicht verkauft wird, dann ist Vorsicht geboten. Das klingt nach Umgehen der Überwachungsbehörden. Plattformen wie Amazon, eBay, Alibaba, Rakuten oder Hood sind keine sicheren Einkaufsorte, es sei denn, es handelt sich um Produkte, die ich auch hier im stationären Handel, also zum Beispiel im Supermarkt, in der Drogerie, in der Apotheke, kaufen kann. Auch der Kauf bei Freunden oder Nachbarn ist meist keine gute Idee. Daran sind schon viele Freundschaften zerbrochen. Problematisch sind dabei aber weniger die Produkte als solche, sondern vielmehr die vielen Geschichten, die rund um diese Produkte erzählt werden. Da geht es dann um Wunderheilung bis hin zu einem endlich wieder straffen Bauch, der dann auch noch die Ehe gerettet hat.
Okay, das klingt abenteuerlich. Was müsste sich denn aus deiner Sicht bei der Kennzeichnung von Nahrungsergänzungsmitteln verändern, damit sie wirklich verbraucherfreundlich gestaltet wären?
Ach ja, wenn es nur die Kennzeichnung wäre. Aus meiner Sicht ist schon die Einstufung von Nahrungsergänzungsmitteln als normale Lebensmittel in Frage zu stellen. Wir brauchen insgesamt viel mehr Regeln, sei es hinsichtlich der zugesetzten Mengen oder der erlaubten Zutaten. Schön wären deutlichere Warnhinweise, die Umsetzung der diesbezüglichen Empfehlungen des Bundesinstituts für Risikobewertung und ein allgemeiner Hinweis zur Information, ärztliches Personal über die Einnahme zu informieren. Wichtig wäre auf jeden Fall auch die Kennzeichnung als Nahrungsergänzungsmittel in möglichst großer Schrift auf der Schauseite der Verpackung, um Verwechslungen auszuschließen. Dann sollten sie im Handel nicht zusammen mit Medizinprodukten und Medikamenten präsentiert werden und eben schon gar nicht in einem Regal, über dem Arzneimittel steht. Und nicht zuletzt sind die Angaben zur empfohlenen Tagesdosis in Prozent problematisch, weil sich diese ja nur auf Erwachsene beziehen. Außerdem fände ich es angebracht zu überlegen, ob es nicht auch bei Nahrungsergänzungsmitteln eine verpflichtende Nährwertkennzeichnung geben sollte.
Da ist also noch richtig viel zu tun und ich glaube, mit diesem Wissen werden jetzt viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ganz anders auf Nahrungsergänzungsmittel schauen. Mir zumindest geht es so. Ich habe heute unglaublich viel gelernt und werde die Werbeaufsagen auf Nahrungsergänzungsmitteln künftig ganz genau hinterfragen und auch, ob ich überhaupt so ein Mittelchen brauche. Aber als vielleicht wichtigste Info nehme ich mit, auch bei Nahrungsergänzungsmitteln genauestens auf die Dosierung achten, besonders wenn man mehrere davon einnimmt und unbedingt auch die Ärztin oder den Arzt darüber informieren, was man da genau zu sich nimmt. Und wenn Ihnen ein Nahrungsergänzungsmittel mit überzogenen Werbeversprechen in die Hände fallen sollte oder ein anderes Produkt, von dem Sie sich getäuscht fühlen oder wenn es Angaben auf Lebensmitteln gibt, die Sie verwirrend finden, dann schreiben Sie uns. Gehen Sie auf lebensmittelklarheit.de, stellen Sie Ihre Fragen übers Kontaktformular oder machen Sie eine Produktmeldung. Gemeinsam sorgen wir so für mehr Klarheit und Wahrheit. Und auch in der nächsten Podcast-Folge werden wir wieder spannende Fragen rund um die Lebensmittelkennzeichnung klären. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. Jetzt sage ich aber erstmal Danke, natürlich an dich, Angela. Das war heute wirklich spannend.
Ich fand's auch sehr interessant.
Und an Sie und euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn euch auch diese Folge unseres Podcasts gefallen hat. Und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr Klartisch, den Podcast von lebensmittelklarheit.de, weiterempfehlt, abonniert oder gern auch positiv in eurer Podcast-App bewertet. Mehr Infos zum Thema Nahrungsergänzungsmittel findet ihr unter lebensmittelklarheit.de. We'll be right back.